Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Mit Marina Schweizer. Schönen guten Abend. 30 Jahre deutsche Einheit bedeutet immer auch 30 Jahre vereinter Sport in Deutschland. Das war kein leichter Akt. Wir sprechen über damals und heute im deutschen Spitzensport mit einem, der beide Seiten erlebt hat. Lutz Nordmann, heute Chef der Deutschen Trainerakademie. Und wir hören die Geschichte einer Ruderin aus der Wendezeit, die plötzlich sprichwörtlich in einem Boot mit Athletinnen aus dem neuen, anderen Landesteil saß. In der Corona-Krise hat es viel Kritik am Profifußball gegeben. Eine Taskforce der Deutschen Fußballliga will das jetzt aufgreifen. Mit dabei ist Spielervertreter Robin Himmelmann, Torwart beim FC St. Pauli. Im Interview erzählt er, was er beispielsweise von einer Gehaltsobergrenze hält. Profifußball bei Frauen kämpft dagegen nach wie vor um mehr kommerzielles Interesse von Sponsoren und Fernsehanstalten. Warum sich in Sachen Geld im englischen Fußball für die Frauen gerade etwas tut, berichten wir. Und die Operation Aderlass, sie war Grundlage für den wohl größten Dopingprozess in der deutschen Geschichte. Wir bilanzieren mit einem Beobachter eine aufsehenerregende Prozesswoche. Los geht's mit der Fußball-Bundesliga, die heute vor sehr unterschiedlicher Kulisse stattfand und stattfindet. Ausverkauft, soweit es geht, mit den Pandemievorschriften war das Dortmunder Stadion mit über 11.000 Fans. Und da hat Borussia Dortmund Wiedergutmachung betrieben nach zwei Niederlagen in Liga und im Supercup in der vergangenen Woche. Ein Ausrufezeichen gegen den SC Freiburg vom 4:0, berichtet Marc Eschweiler.
30 Minuten lang spielte Borussia Dortmund ohne Tempo und ohne Ideen. Aber eine gute Aktion reichte, um das Spiel in eine andere Richtung zu lenken. Marco Reus bei seinem Startelf-Debüt nach langer Verletzungspause eroberte den Ball, spielte direkt auf Gio Reyna und der 17-Jährige bediente Erling Haaland, der aus 14 Metern zum 1:0 traf. Danach spielte nur noch Dortmund und der überragende Reyna legte noch zwei weitere Tore von Can und erneut Haaland auf. Den Schlusspunkt in einer einseitigen Partie setzte Felix Paslak mit seinem ersten Bundesliga-Tor in der Nachspielzeit. Haaland hatte uneigennützig vor dem gegnerischen Tor quergelegt. Der SC Freiburg gab in Dortmund nicht einen einzigen gefährlichen Torschuss ab, während der BVB nach der Niederlage in Augsburg eine gute Reaktion zeigte.
Und im Abendspiel zwischen Leipzig und Schalke steht es nach 40 Spielminuten 2:0 für Leipzig. Durch ein Eigentor von Bostogan und Angelino hat dann auch noch für Leipzig getroffen. Das rheinische Derby zwischen Köln und Mönchengladbach drohte erst ganz ohne Fans auskommen zu müssen, weil die Infektionszahlen in Köln über die kritische Marke gestiegen waren. Kurzfristig durften dann 300 Fans ins Müngersdorfer Stadion. Dem FC hat es nicht genutzt. Vom 1:3, Christian Schulze.
Die Borussia mit Kapitän Lars Stindl in allen Belangen ein, zwei Tacken besser und somit völlig verdienter Derby-Sieger.
Ich glaube, heute haben wir von der ersten Minute an gezeigt, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Gehen auch relativ zügig 2:0 in Führung, bringen die Kölner ein bisschen selbst zurück durch diese Unachtsamkeit, aber danach auch viele Chancen gehabt und vielleicht früher sogar erst heute machen können. Aber insgesamt ein sehr gutes Spiel von der ganzen Mannschaft.
Spielentscheidend waren die ersten 20 Minuten. Die Borussia begann extrem stark und ging per Doppelschlag von Player und Leimer nach einer Viertelstunde in Führung. Köln schien gerade in der Defensive nicht auf dem Platz und vergab vorne nach einem Torwartpatzer die Riesenchance zum schnellen Anschlusstreffer. Das Tor von Rex Bitschei war kurz vor Schluss einer der wenigen Lichtblicke an einem ansonsten auch für Torwart Timo Horn enttäuschenden Nachmittag.
In einem Derby, auch wenn es ohne oder nur mit 300 Zuschauern war heute, muss man anders zu Werke gehen von Anfang an. Das haben wir nicht geschafft, das haben wir heute nicht an den Tag gelegt, was die Gladbacher gezeigt haben. Und ja, deswegen haben wir absolut verdient verloren.
Die erste Niederlage in dieser Saison gab es für die TSG Hoffenheim. Die war zu Gast in Frankfurt, wo trotz nach oben geschnellter Corona-Zahlen 8.000 Fans im Stadion waren. Die meisten von ihnen Frankfurt-Anhänger, die dabei zusehen konnten, wie die Eintracht sich an die Tabellenspitze spielte. Tim Brockmeier.
Erstmal gab es ein Lob von Eintracht-Trainer Adi Hütter für den Mann des Spiels.
So wie Bass nachgerückt ist und unbedingt dieses Tor machen wollte, diese Entschlossenheit, das hat mir heute auch gefallen.
Der Bass. Bass Dost mit einer Vorlage und dem Siegtreffer entscheidend mitverantwortlich am 2:1-Sieg der Eintracht gegen Hoffenheim. Bass sorgte dafür, dass die Hessen in der Tabelle jetzt richtig gut, weil sehr oben mit dabei sind.
Ist gut, ist schön, schöner Moment.
Gut und schön startete die Eintracht in das Spiel. Hoffenheim aber hat Kramaric, der mit der ersten Offensivaktion der Gäste wunderschön traf, zum 0:1. Die Eintracht brauchte lange, um sich zu schütteln, bis nach der Pause, bis zur 55. Minute, als Dost toll vorarbeitete und Kamada traf. Die Eintracht danach klar besser und in der 71. Minute arbeiteten Kamada und Silva toll vor und Dost vollendete 2:1. Spiel gedreht, Frankfurt feierte und Hoffenheim-Keeper Baumann hatte keine gute Laune mehr.
Ja, überhaupt nicht gut. Zweite Halbzeit. Ja, aber Frankfurt einfach ein Tick griffiger, ein Tick bissiger. Ja, kurzum, wir haben es ihnen zu einfach gemacht.
Hoffenheim landet nach der 4:1-Gala gegen die Bayern hart. Die Eintracht geht zufrieden, weil ungeschlagen, in die Länderspielpause.
Ausgeschlossen waren Fans in Bremen im Duell Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld. Die Bremer aber konnten sich trotzdem über den zweiten Saisonsieg freuen. Ein 1:0, von dem Felix Gerhardt berichtet.
Es war ein umkämpfter und am Ende glücklicher Sieg für den SV Werder. In der ersten Hälfte waren die Bremer noch die klar bessere Mannschaft. Bittencourt traf in der 27. Minute nach feiner Vorarbeit von Mbom aus kurzer Distanz zum 1:0. Kurz zuvor war Bittencourt bereits ein Treffer wegen einer hauchdünnen Abseitsposition aberkannt worden. Nach der Pause aber verlor die Elf von Trainer Florian Kohfeldt mehr und mehr die Linie. Bielefeld schnürte die Hausherren phasenweise ein. Die größte Chance vergab Fabian Klos per Kopf aus kurzer Distanz. Torwart Pavlenka rettete seiner Mannschaft mit einer glänzenden Parade die Führung. In der Nachspielzeit traf dann Bielefelds Innenverteidiger Mike van der Horn tatsächlich noch ins Bremer Tor. Allerdings war er dabei mit gestreckten Beinen und offener Sohle gegen seinen Gegenspieler zu Werke gegangen. Folgerichtig blieb es beim knappen Sieg für die Bremer, die damit den zweiten Sieg hintereinander feiern.
Und das einzige Unentschieden des Tages gab es in Stuttgart vor Fans. Der Aufsteiger Stuttgart schaffte immerhin ein 1:1 gegen Leverkusen. Stefan Kerstold.
Fußball ist ein Ergebnissport und weil das so ist, helfen unentschieden ambitionierten Teams wie Bayer Leverkusen weniger als Mannschaften, die sich als Aufsteiger eher nach unten orientieren müssen. Und so war der Jubel nach dem 1:1 auf Seiten der Stuttgarter auch größer als bei den Gästen, die bereits nach 7 Minuten durch Neuzugang Patrick Schick in Führung gingen. Bitter für den Tschechen, nach nur 20 Minuten musste er verletzt raus. Der VfB mühte sich lange, belohnt wurde das Engagement erst eine Viertelstunde vor Schluss, als Kalajdzic nach Clement-Freistoß zum 1:1 Endstand traf.
Und in der zweiten Liga hat Hannover 96 am Nachmittag einen Prestigesieg gegen Aufsteiger Braunschweig geholt. Burkhard Tillner von diesem 4:1.
Es war ein Niedersachsen-Derby, in dem es hin und her ging, zumindest im zweiten Abschnitt und das auch nur recht kurz. Im ersten Abschnitt keine Tore, obwohl Hannover 96 sehr dominant agierte. Braunschweig nur auf Defensivarbeit bedacht, hielt das torlose Ergebnis zur Pause und ging sogar in Führung in der 51. Minute durch einen Zauberschuss von Martin Kobylanski. Oben rechts in den Winkel, Pfostenlatte, drin war er. Aber die Antwort von 96 ließ nicht lange auf sich warten. 3 Minuten später durch Meiner der Ausgleich und dann Weidand. Und Hult und Haraguchi zum Endstand von 4:1. Braunschweig spielte mit und ging unter und Hannover 96 spielte groß auf im zweiten Abschnitt nach Rückstand. Am Ende ein verdienter Erfolg für Hannover 96. Eintracht Braunschweig muss weiter auf den ersten Sieg in der neuen Liga warten.
Hannover damit zwischenzeitlich an der Tabellenspitze. Karlsruhe bleibt dagegen am unteren Tabellenende der zweiten Liga, weil den Badnern auch am dritten Spieltag kein Sieg gelang gegen Regensburg. Eine 0:1 Niederlage. Kein Tor fiel bei der Partie Heidenheim gegen Paderborn. Nach dem 0:0 war Heidenheims Trainer Frank Schmidt hörbar unzufrieden über das, was nach dieser Anstrengung herauskam.
Zweite Halbzeit hat nur eine Mannschaft gespielt, denke ich. Wir haben alles dafür getan, um die 3 Punkte mitzunehmen. Ich glaube, wir hatten 3-4 hundertprozentige. Da muss man eine davon machen. Aber wenn man es eben nicht macht, dann muss man schauen, dass man hinten kein Tor bekommt, dass man zumindest den Punkt mitnimmt. Und dementsprechend müssen wir damit leben.
In der zweiten Liga beim FC St. Pauli spielt auch Torwart Robin Himmelmann. Der hat seit kurzem noch eine andere Rolle. Er ist einer von 2 aktiven Profis, die sich offiziell über die Zukunft des Profifußballs Gedanken machen. So heißt nämlich eine Taskforce, die Deutsche Fußballliga ins Leben gerufen hat. Auch nachdem es in der Corona-Pandemie viel Kritik am System Profifußball, dem Wirtschaften, den Gehältern und dem Verhältnis zu den Fans gegeben hat. Ich habe vor der Sendung mit Robin Himmelmann gesprochen und ihn nach dem Sinn dieser Taskforce aus seiner Sicht gefragt.
Na, ich glaube, man hat schon gesehen, dass in den letzten Wochen und Monaten durch das plötzliche Eintreten von Corona doch hier und da Probleme aufgetaucht sind. Wir haben gesehen, dass Fußballspiele ohne Fans nicht den gleichen Spaßfaktor haben wie mit Fans. Wir haben gesehen, dass einige Vereine in kurzfristige Zahlungsprobleme geraten sind. Und wir hoffen natürlich alle, dass so eine Besonderheit wie in der letzten Saison, dass das nicht wieder eintritt. Wir sehen aber auch jetzt, dass man nicht genau absehen können, wie lange wir die Themen Corona noch mitschleppen werden, wie viele Monate das dauert, wann wir wieder volle Stadien haben werden, wie es auch mit Sponsoren und Geldgebern aussieht, wie da dann die zukünftige Lage ist. Und deswegen, glaube ich, hat einfach diese Entwicklung gezeigt, dass man da ja doch vielleicht ein bisschen weitsichtiger an einige Themen rangehen muss.
Da frage ich jetzt mal ganz direkt, Sie sagen jetzt weitsichtiger. Jetzt sind Sie ja als Spielervertreter mit in dieser Kommission. Es gab ja gerade in dieser Corona-Pandemie auch Kritik von Seiten von Spielern, zum Beispiel als es um den Restart im Profifußball ging. Haben Sie sich da von der DFL falsch vertreten gefühlt?
Na gut, ich glaube, zuerst muss man sagen, dass die DFL natürlich in allererster Linie die Interessenvertretung der 36 Profiklubs ist und wir dann als Spieler Angestellte eben dieser Clubs sind. Nichtsdestotrotz sind wir dann am Ende diejenigen, die in dem Fall das Konzept mit Leben füllen mussten und uns auch an alle Auflagen, die in diesem Konzept drin standen, halten mussten. Ich glaube, das wurde zum Großteil mit der einen oder anderen Ausnahme auch zu 100% umgesetzt. Und das hat dann allen Beteiligten ermöglicht, die Saison zu Ende zu spielen. Von daher würde ich nicht sagen, dass wir uns da falsch vertreten gefühlt haben. Aber natürlich hätten wir uns gewünscht, zumindest mal gehört zu werden, in welcher Art wir uns auch vorstellen könnten, wie ein Restart möglich sein könnte und zu welchen Sachen wir dann auch unser Einverständnis gegeben hätten, so dass einfach die Stimmungslage dann eine andere gewesen wäre. Und in Sachen des neuen Konzeptes gab es dann auch eine zweimalige Telefonkonferenz mit der DFL und mit Beteiligten des Hygienekonzeptes. Und ich glaube, das hat allen gezeigt, dass da die Kommunikation auf jeden Fall dazu beiträgt, Missverständnisse gar nicht erst aufkommen zu lassen und einfach Dinge, die man vielleicht erst im Nachhinein beheben müsste, die man dann eben schon zu Beginn besprechen kann und seine Bedenken äußern kann. Und so ist dann das nächste oder das überarbeitete Konzept natürlich auch aus dem, was man in den letzten Monaten der letzten Saison gelernt hat, dann zustande gekommen.
Es gab ja durchaus Verwunderung darüber, dass dann zum Beispiel so eine Fußballergewerkschaft wie der VDV nur eine beratende Funktion hat. Haben Profis da zu wenig Macht, zu wenig Hebel?
Ja, ich glaube, dass die Situation natürlich eine sehr besondere war. Ich glaube, das kann es von mir aus gar nicht mehr sagen. Also das war ja dann so ein Gerücht, dass der eine Spieltag abgesagt wird. Und dann wurde erstmal alles ausgesetzt. Dann waren die Clubs und die DFL daran interessiert, dass schnellstmöglich der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden konnte. Und da wurde dann vielleicht auch das eine oder andere einfach im Zuge des Zeitdrucks entschieden. Und für uns, wie gesagt, wir hätten uns damals gewünscht, gehört zu werden und auch unsere Sicht der Dinge einzubringen. Haben das dann letztlich, glaube ich, ohne großes Murren so ausgeführt, wie es erwünscht wurde. Und ja, ich glaube, da muss man jetzt mit dieser Besonderheit der ganzen Kurzfristigkeit der Situation, glaube ich, vorsichtig sein, ob wir da zu wenig Macht haben. Aber ich glaube, wir können einfach einen wichtigen Teil dazu beitragen, dann auch unsere Sicht der Dinge mit einzubringen, weil letztlich sind wir diejenigen, die dann am Wochenende auf dem Platz spielen, die den Club repräsentieren, die Liga auch im Inland und im Ausland repräsentieren und dann ja auch den Zugang zu den Fans haben. Und ich glaube, das alles gibt uns da schon eine gewisse Stellung, auch unsere Sicht der Dinge mit einzubringen.
Jetzt haben Sie zu Beginn des Gesprächs ja zum Beispiel als einen Punkt genannt, dass ja auch auffiel im Zuge dieser Corona-Pandemie, dass ja auch finanziell relativ vieles, ja, ich sag jetzt mal lapidar, so spitz auf Knopf genäht ist. Sind Sie auch als Spieler zum Beispiel für eine Gehaltsobergrenze, die ja durchaus da auch im Gespräch ist?
Ja, das ist natürlich grundsätzlich ein schwieriges Thema. Da ist dann ja auch die Frage, in welcher Höhe würde man diese Gehaltsobergrenze ansetzen? Inwieweit sorgt es für Wettbewerbsnachteile mit dem umliegenden Ausland, weil man ja bedenken muss, dass man nicht nur national konkurrieren, sondern im Falle der Topclubs dann natürlich auch eine starke Konkurrenz mit den internationalen Ligen haben. Und
aber ja, die Spielergehälter sind ja schon genau das, was tatsächlich einen großen Batzen ausmacht bei den Ausgaben der Clubs. Und wenn man davon spricht, dass die eben mit viel zu großen Summen inzwischen hantieren müssen bei den Ausgaben, dann ist ja die Gehaltsobergrenze tatsächlich ein Thema.
Es könnte definitiv eine Möglichkeit sein, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss dann einfach im Detail schauen, inwieweit das dann trotzdem realistisch umsetzbar ist, vor allen Dingen auch im Zuge des Wettbewerbs. Und ich glaube, dass wir dann ja auch vermutlich über Gehälter reden, über eine Obergrenze, die dann auch gar nicht so viele Spieler trifft. Also werden jetzt ja nicht eine Untergrenze oder eine Gehaltsobergrenze machen, die dann dramatisch kürzt. Von daher glaube ich, ja, es werden auf jeden Fall Themen sein, die wir besprechen. Und inwieweit das dann einen absoluten Mehrwert hat, das kann ich jetzt so noch nicht sagen.
Also verstehe ich Sie richtig, wenn diese Gehaltsobergrenze relativ hoch liegt, dann sind Sie da durchaus zugeneigt?
Ja, man müsste sich dann genau einfach anschauen, mit welchen Zahlen oder über welche Zahlen dann gesprochen wird und welche Anzahl denn an Spielern das betreffen würde und wie viel dann dadurch wirklich der Mehrwert für die jeweiligen Vereine wäre.
Herr Himmelmann, zum Schluss noch die Frage, wann ist denn diese Taskforce für Sie gelungen?
Ich glaube, wenn wir gewisse Themen, die wir auf dem Tisch haben, wenn wir da die Meinungen der verschiedenen Teilnehmer, die ja auch aus sehr querbeet zusammengesetzten Segmenten kommen, wenn wir es da schaffen, einen, ja, ich will es jetzt noch nicht Maßnahmenkatalog nennen, aber wenn wir da schon Punkte finden, zu einem Konsens kommen, die dann umgesetzt wird und wir eine gewisse Nachhaltigkeit erzielen. Und ich glaube, das sollte das Ziel sein, dass wir nicht kurzfristig, wie es im letzten Jahr war, dann Probleme haben, dass wir vielleicht von einer Kurzfristigkeit auf eine mittelfristige Planung hingehen können und eine Nachhaltigkeit schaffen, die dann dazu führt, dass Fußballvereine nicht eventuell an kurzfristige Zahlungen gebunden sind, die, wenn sie nicht ausgeführt werden, dann dazu führt, dass der Verein in große Zahlungsschwierigkeiten kommt. Und das natürlich verbunden mit einer Angst der Entfremdung der auf Fanseite, dass wir die auf jeden Fall nehmen können. Ich glaube, das sind wichtige Punkte und dann gibt es noch viele Details, an denen wir dann arbeiten werden.
Fußballprofi Robin Himmelmann vom FC St. Pauli über die Taskforce Zukunft Profifußball und was sie aus seiner Sicht bewirken kann. Apropos Profifußball, Leipzig führt 3:0 gegen Schalke. Den Halbzeitbericht hat Thorsten vom Wege.
Exakt eine halbe Stunde machte Schalke 04 alles richtig in dieser ersten Halbzeit. Da stand es nämlich noch torlos unentschieden zwischen den favorisierten Leipzigern und den Gästen aus Gelsenkirchen. Dann aber brach es herein über S04. Das 1:0, ein Eigentor durch Bostogan, gerade eingewechselt bei seiner Premiere. Er versuchte zu klären, dahinter wäre Mukiele auch einschussbereit gewesen, aber 60% des Treffers gehen auf Emil Forsberg, der den Ball am herausstürzenden Keeper Fährmann vorbeischlenzte. Das 2:0 nur 3 Minuten später in der 34. also nach einer Musterflanke von Nkunku von der rechten Seite war Angel Lidio herangerauscht gekommen, mit dem Kopf zur Stelle und praktisch mit dem Pausenpfiff nach dem zweiten Ball, nach einem Eckball, also nachdem man auch den Zweikampf nach der Ecke gewonnen hatte, flankte Halstenberg auf Orban, der heute von Beginn an spielt und der brachte den Ball zum 3:0 per Kopf in Kasten unter. 3:0 zur Pause, die Partie eigentlich schon entschieden. Schalke hinten eine halbe Stunde lang stabil, danach nur noch Stückwerk nach vorn. Kam leider gar nicht.
Es sind vermutlich die kühlsten French Open, die es je gab für die Tennisprofis. Teilweise nur knapp über 10 Grad in Paris. Das kann ein wenig unangenehm sein bei einem Sandplatzturnier unter freiem Himmel, das wegen der Pandemie ausnahmsweise vom Frühsommer auf den Herbst verschoben wurde. Diese Bedingungen haben einen jungen deutschen Spieler offensichtlich nicht gestört, den Qualifikanten Daniel Altmaier. Der hat überraschend das Achtelfinale erreicht. Frage an ARD-Reporter Guido Ringel. Was müssen wir über diesen Überraschungsspieler und sein Tennis wissen?
Er ist 22 Jahre jung, die Nummer 186 in der Welt, also ziemlich weit hinten, sonst hätte er auch die Qualifikation nicht spielen müssen, hatte ein 2018 vermaledeites Jahr mit vielen Verletzungen, Rückschlägen. Und dann ging's ab, dann ging's nach oben. Das ewige Talent oder das große Talent, als das er immer gewesen, eingestuft worden ist, konnte jetzt doch endlich mal zeigen, was er drauf hat. Er musste sich aus den unteren Regionen der Tenniswelt nach oben arbeiten. Und seit er einen neuen Trainer hat, seit gut einem Jahr, einen Argentinier, geht's mit ihm aufwärts. Er hat in diesem Jahr schon gute Ergebnisse gezeigt, aber jetzt die Runde der besten 16 bei einem Grand-Slam-Turnier, das ist mehr als nur bemerkenswert. Er hat in diesem Turnier hier schon mehr verdient als in den letzten Jahren insgesamt. Und insofern ist der Sieg heute gegen Matteo Berrettini, einen Top-10-Spieler, ein dickes, dickes Ausrufezeichen für Daniel Altmaier.
Jetzt haben wir gerade im Hintergrund begeisterte Fans gehört. Was ist denn aktuell los?
Ja, Novak Djokovic spielt bzw. will spielen. Die Partie ist einen Moment unterbrochen worden. Es kam ein überraschender Regenschauer und bevor das Dach hier geschlossen werden kann, das ist ja neu in diesem Jahr auf dem großen Center Court, gab es eben so viel Regen, dass der Platz jetzt neu hergerichtet werden muss. Djokovic führt übrigens deutlich, klar und deutlich gegen den Kolumbianer Galan. Da wird kaum was anbrennen, aber dieses Wiederherrichten des Platzes, das hat Djokovic mit Gesten begleitet und das hat spontan den Applaus auch der rund 1000 Zuschauer hier hervorgerufen.
Ein deutsches Doppel und eine deutsche Einzelspielerin haben heute noch Tatsachen geschaffen. Wie hat Laura Siegemund gespielt und Kravitz-Mies im Doppel?
Ja, Siegemund mit Anfangsschwierigkeiten hat vielleicht auch damit zu tun, dass ihr Rücken ein bisschen zwickt. Sie musste gestern ja ihr Doppel sogar deswegen aufgeben. Heute war sie nicht topfit, jedenfalls anfangs nicht, aber nach einer Behandlungspause lief es besser gegen Petra Martic aus Kroatien. Eine gesetzte Spielerin hier, Siegemund aber konnte sich durchsetzen. In drei Sätzen auch für sie der Lohn, das Achtelfinale und schon das Viertelfinale sogar für Kravitz-Mies. Dieses Doppel, die Titelverteidiger hier in Paris, die hatten Schwierigkeiten heute gegen eine französische Kombination, letztlich aber der Erfolg und der Lohn ist der Sprung in die Runde der besten 8 Paare hier bei einem Grand Slam Turnier.
Vielen Dank für diesen Bericht aus Paris an Guido Ringe. Die Wiedervereinigung Deutschlands, heute feiern wir sie 30 Jahre später. Es war kein leichter Weg, das hat auch schon damals zum Stichtag 3. Oktober 1990 Sabine Bergmann-Pohl vorausgesagt. Sie war das letzte Staatsoberhaupt der DDR.
Morgen wird die staatliche Einheit vollendet. Mit der Einheit in unseren Köpfen und Herzen stehen wir jedoch noch am Anfang unseres Vereinigungsprozesses. Viel Geduld und Einfühlungsvermögen auf beiden Seiten werden notwendig sein, damit keine Seite Schaden nimmt.
Ja, und heute kann man wieder einmal fragen, ist die Einheit im Sport inzwischen vollzogen? Darüber habe ich mit einem Mann gesprochen, der beide Seiten im Sport kennt, in der DDR und in der Vereinten Bundesrepublik. In der DDR war er Hockey-Nationalspieler, studierte in Leipzig Sportwissenschaft und hatte nach der Wende als einer der wenigen Ostdeutschen schnell eine Spitzenfunktion im gesamtdeutschen Sport. Heute ist Lutz Nordmann Leiter der Trainerakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes in Köln. Ich habe ihn gefragt, ob er sich damals die Einheit 30 Jahre später so vorgestellt hatte.
Ha, das ist natürlich eine schwierige Frage jetzt 30 Jahre danach. Und ich muss sagen, ich hätte eigentlich gar nicht angenommen, dass ich mal als Zeitzeuge da irgendwo in Frage käme. Ja, ich war damals an der Deutschen Hochschule für Körperkultur.
In Leipzig?
In Leipzig, genau. Habe vorher Sportwissenschaft dort studiert, habe dort promoviert und war im Grunde genommen zu der Zeit auf einem Weg zu einer Habilitation. Und wir haben seinerzeit, das ging ja auch schon vor 89 los, ja auch versucht, mit jungen Leuten, mit Nachwuchswissenschaftlern unsere Ideen da irgendwie zu präsentieren und mit in Entscheidungen einzuspeisen. Da war also schon Bewegung. Und das war definitiv eine extrem interessante Zeit, extrem dynamisch. Und es war eigentlich nicht möglich, soweit ich mich erinnere, dass man sich irgendwo vorstellen konnte, wie das Ganze dann am Ende aussehen wird oder so. Das muss ich sagen, habe ich so nicht in Erinnerung.
Sie sind dann ja schon Mitte der 90er Jahre Sportdirektor im gesamtdeutschen Hockeybund geworden. Mhm. Wie stark war denn Ihre Herkunft damals ein Thema?
Also vielleicht noch ein Stück dazu. Nach der Zeit bei der DHFK war ich dann 4 Jahre am Olympiastützpunkt in Leipzig. Das war für mich auch schon mal eine extrem neue Konstellation. Raus aus dem Wissenschaftsbetrieb, rein in den Sport. Wir haben damals, glaube ich, 16 oder 17 Sportarten am OSP betreut. Ich bin dann 1996 nach den Olympischen Spielen von Atlanta zum Deutschen Hockeybund gekommen und habe mich dort beworben, ohne jede, ja, wie soll ich mal sagen, dass mich jemand aufgefordert hätte oder dass das jemand vorher unterstützt hat.
Eine Initiativbewerbung.
Absolut, absolut. Das war eine offizielle Ausschreibung. Ich habe sie seinerzeit in der Deutschen Hockey-Zeitung gesehen, habe mich daraufhin beworben, bin eingeladen worden und also der Deutsche Hockeybund hat damals in Hürth seine Geschäftsstelle gehabt und soweit ich mich erinnern kann, Präsident da, Vizepräsident, Generalsekretär und andere. Und ich wusste danach nicht so recht, wie ich das einzuschätzen hatte, welche Chance ich da habe. Und ja, dann kam ein paar Tage später der Anruf vom Präsidenten und man hat gesagt, das wollen wir machen. Ich sag mal so, ich habe eine hervorragende Ausbildung gehabt, habe Hockey selber gespielt, habe auch Hockey als Spezialfach, so hieß das damals an der Deutschen Hochschule für Körperkultur belegt. Und von daher ist diese fachliche Komponente vermutlich mal entscheidend gewesen. Ich habe nie den Eindruck gehabt, dass die Frage Ostherkunft irgendwo eine Rolle spielte.
War das im Deutschen Hockeybund dann vielleicht auch deshalb nicht so ein großes Thema, weil Sie da jetzt nicht aus irgendeinem großen Konkurrenzverband kamen, weil das in der DDR vielleicht jetzt dann nicht so die große Sportart war im Vergleich zu Westdeutschland?
Also die Überlegung habe ich selber auch schon angestellt. Gehört habe ich es nie, dass da irgendjemand Befürchtung hatte. Es ist allerdings eben so gewesen, wir hatten im Osten seit 68 unter dem berühmt-berüchtigten Leistungssportbeschluss zu leiden, zu leben. Und der Hockeysport wurde dann nicht mehr olympisch gefördert. Und es ist natürlich so, dass dann die internationale Entwicklung so weit abgegangen ist, dass der Osthockeysport da schwer mithalten konnte, auch nach der Wende. Und eigentlich bis heute ist das nicht so ganz einfach. Und von daher können Sie schon recht haben, dass das eine Rolle spielte, aber es ist nie thematisiert worden.
Herr Nordmann, jetzt sagen Sie, es war kein so großes Thema. Es ist ja aber doch dann Ihnen auch so ergangen, wie vielleicht vielen aus dem ostdeutschen Sport, die dann überhaupt ein Amt oder eine Rolle bekommen haben. Es gab ja auch durchaus vorbelastete Funktionäre, die man dann erstmal nicht in Amt und Würden auch sehen wollte. Wie haben Sie sich denn damals dort zurechtgefunden? Das war ja alles dann sehr westdeutsch geprägt.
Da haben Sie vollkommen recht. Das war eine höchst auch interessante und dynamische Etappe. Ich kannte im Grunde genommen bis auf zwei Bundestrainer, mit denen ich am Olympiastützpunkt ab und an zu tun hatte, niemanden. Also von der ganzen Gilde der Funktionäre und Mitarbeiter überhaupt niemanden. Ich bin also dann nach Hürth gekommen und kannte auch in der Geschäftsstelle niemanden. Und ich muss sagen, natürlich brauchte man eine gewisse Zeit, um sich zu orientieren und um dann Kontakte aufzubauen und so weiter. Aber das ging gut. Und ich muss sagen, wir haben im DHB im Grunde genommen immer, finde ich, eine sehr vernünftige Beziehung gehabt, also zwischen den verschiedenen Landesverbänden. Und immer, wenn ich mich so erinnere, ich bin bei den Bayern gerne gewesen, gut zurechtgekommen. Ich bin im Norden gut zurechtgekommen. Gut war.
Wenn wir jetzt auf das Hier und Heute schauen, unter anderem die Linksfraktion im Deutschen Bundestag, die weist ja immer wieder darauf hin, dass es mehr Führungskräfte aus Ostdeutschland braucht. Sind aus Ihrer Sicht heute genug Menschen aus Ostdeutschland in Führungspositionen im Sport, im Spitzensport?
Tja, also auch das ist eine Sache, da habe ich nicht unbedingt nachgezählt bis heute. Ich habe bislang nicht den Eindruck gehabt, dass das ein Thema war. Jetzt glaube ich, der Anteil der Ostdeutschen an der Gesamtbevölkerung liegt irgendwo bei 15% oder so.
Ja, so in etwa.
Und ich weiß jetzt auch nicht genau, wie viele jetzt in Führungspositionen dabei sind. Aber es sind schon eine ganze Reihe, glaube ich jedenfalls.
Es gibt ein paar Präsidenten von deutschen Verbänden, ja, kann okay. Man aber eher an einer Hand abzählen.
Okay, also ich bezog das jetzt mal auf die Frage Sportdirektoren und meinethalben Bundestrainer, Chefbundestrainer und auch was uns angeht an der Trainerakademie. Wir haben ja mit allen olympischen Verbänden zu tun und auch allen Landessportbünden. Die Kommunikation dort ist immer auf Augenhöhe und auch da wieder, wenn ich mich zurückerinnere an die erste Zeit beim Hockeybund, dann in den Gremien damals noch des DSB, ist es natürlich auch so gewesen, dass man sich erstmal orientieren musste. Das war durch die Zeit am Olympiastützpunkt ein bisschen schon vorhanden und trotzdem, das war manchmal schwierig. Aber in der Zwischenzeit ist das so, die Kollegen aus den neuen Ländern, die werden genauso gehört wie aus den alten Ländern. Und Trainerakademie, das ist ja dann die Generation heute, sage ich mal. Ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass das dort eine Rolle noch spielt. Natürlich wird manchmal gefrotzelt, aber im Grunde ist das, ich glaube, das ist ja fast erledigt. Und das haben ja auch viele vielleicht so gesehen, dass sich das mit ein paar Generationen dann auch, wahrscheinlich gelöst haben wird.
Also in den Herzen und in den Köpfen die Einheit im Sport aus Ihrer Sicht vollzogen?
Tja, also da gibt es immer noch eine Menge zu tun, aber jetzt sage ich mal, kritische Positionen, die gibt es hier wie da. Und ich glaube, im Grundsatz ist es gelungen.
Was gibt es denn noch zu tun?
Ja, mitunter ist es ja so, dass manche sich doch ein Stück, verselbstständigen. Und dass viele Dinge, die jetzt zentral vorgegeben werden sollen, damit meine ich nicht dirigistisch, sondern dass man sich auf eine bestimmte Strategie einigt, dass die dann in einzelnen Landesteilen, dass dann mitunter dann doch gesagt wird, das entscheiden wir und wir machen das so, wie wir das denken. Und das hat man ja in den letzten Jahren oftmals schmerzhaft bemerkt bei den Diskussionen um die Leistungssportreform, wenn es um um Stützpunktstrukturen ging, auch wenn es um Personal ging und so weiter. Das war oft nicht so ganz einfach, aber also wie gesagt, grundsätzlich, ich habe ein paar Sachen erlebt, beispielsweise im Zuge der Reform im Strategieausschuss, damals noch beim Bundesinstitut Sportwissenschaft, oder in den Diskussionen ums wissenschaftliche Verbundsystem oder auch Leistungssportreform. Da hat man also nicht gemerkt, dass dort Welten aufeinander geprallt sind. Im Gegenteil, viele sind auch gerne gehört worden von den älteren Kollegen. Also da konnte ich das nicht sehen.
Das war der Leiter der Deutschen Trainerakademie, Lutz Nordmann, über 30 Jahre Einheit auch im Sport. Wie das ganz unmittelbar mit und nach der Wende für SpitzensportlerInnen funktioniert hat, das zeigt eine Geschichte einer Ruderin aus Aachen, Wiebke Petersen. Im Zweier war sie Teil des ersten gesamtdeutschen Ruderteams. Die Geschichte hat die heutige Comiczeichnerin jetzt in einer Graphic Novel aufgezeichnet. Gerade ist sie auf Lesetour und Jennifer Stange hat sie besucht.
Ich sage das jetzt auch nochmal auf Französisch.
Soundcheck in der Stadtbibliothek Magdeburg. Die Comiczeichnerin selber wohnt und arbeitet in Saint-Étienne. In Frankreich hat sie sich mit ihren Jugendbüchern und Comics bereits einen Namen gemacht. Im selben Boot ist ihre erste Veröffentlichung auf Deutsch.
Okay, dann hör ich jetzt mal auf zu labern.
Selber ist der Künstlername der ehemaligen Ruderin Wiebke Petersen. Und um ihre eigene Geschichte geht es in ihrem Buch, das sie an diesem Abend vorstellen will. Heute ist sie viel gelassener als damals, als sie das erste Mal auf Menschen aus dem Osten traf.
Das erste Mal, dass wir tatsächlich diese ostdeutschen Ruderer getroffen haben, das war in Köln beim Frühtest, irgendwann im April, Anfang April 91. Da stiegen die dann da aus so diesem Ostbus aus. Die waren so riesig, dass es aussah, als würden die sich aus einer zu heiß gewaschenen Jeans quälen.
Damals traf die Teenagerin Wiebke Petersen ihre Konkurrenz aus dem Osten. Sie hatte Rudern auf dem Baldeneysee gelernt und wuchs in Aachen und Essen auf. Ein Platz im westdeutschen Nationalkader schien ihr sicher. Dann kam die Wiedervereinigung. Harte Vorurteile inklusive.
Und somit gab es keine zwei Nationalmannschaften mehr, sondern man musste erstmal, um sich für die Nationalmannschaft zu qualifizieren, musste man erstmal gegen die ostdeutschen Ruderinnen rudern. Und da war ja allen bekannt, die kommen natürlich alle aus den Sportinternaten und sind sicherlich auch alle gedopt, so wie wir das halt früher dachten. Auf jeden Fall hatten wir mächtig Schiss. Davon handelt es dann halt auch.
Davon handelt ihre autobiografische Graphic Novel. Wiebke trainiert fast täglich im Ruderclub und träumt von einem Platz in der Nationalmannschaft. Plötzlich wird aus zwei Ländern eins und die Konkurrenz verdoppelt sich. Wiebke und ihre Partnerin im Zweier schaffen es 1991 aber trotzdem in den deutschen Juniorkader. Der ist hauptsächlich aus dem Rudernachwuchs der damals neuen Bundesländer im Osten zusammengesetzt. Dort werden auch sportliche Unterschiede deutlich.
Die Easy, eine Freundin von mir, die auch aus Essen kam, die einzige westdeutsche Ruderin in einem ostdeutschen Doppelvierer war. Im Doppelvierer wird geskult. Da hat jeder zwei Ruder. Und die musste sich dann an diese Osttechnik gewöhnen. Und das ist sehr schwierig, denn sobald man müde ist, fällt man in seine Automatismen zurück und dann schlägt man sich die Hände blutig, wenn man beim Rudern, also die sah nachher aus immer.
In der DDR ruderte man mit der rechten über der linken Hand, in der Bundesrepublik genau umgekehrt. Skullen heißt es, wenn man mit einem Ruder in jeder Hand und nicht beidarmig mit nur einem Ruder unterwegs ist, so wie Wiebke Petersen damals. Später wurde beim Skullen dann komplett auf Westmanier umgestellt.
Nach der Wende war das wie bei allem so, dass natürlich die Ostdeutschen sich den Westdeutschen anzupassen hatten und nicht andersrum.
Jenseits sportlich-technischer Aspekte und Äußerlichkeiten erinnert sich Wiebke Petersen vor allem an einen Unterschied zwischen den Jugendlichen aus Ost und West.
Ein Unterschied, der sicherlich auf Erziehung zurückzuführen ist, ist, dass die ostdeutschen Ruderer und Ruderinnen sehr diszipliniert waren und sehr gehorsam waren. Also wenn ein Trainer etwas gesagt hat, dann wurde das auch genauso gemacht.
In dem Comic, den die ehemalige Ruderin gezeichnet und geschrieben hat, geht es aber weniger um Unterschiede. Es ist eine klassische Coming-of-Age-Geschichte von Jugendlichen aus Ost und West, die plötzlich in einem Boot sitzen, sich kennenlernen und feststellen, dass sie denselben Liebeskummer haben, dieselben Ängste, Wünsche und Ziele.
Wir sind ein sehr, sehr starkes Team gewesen und 1991 waren die deutschen Juniorenruderer auch unschlagbar. Also wir haben wahnsinnig viele Medaillen geholt.
8-mal Gold, 4-mal Silber und 1-mal Bronze gewinnt das erste gesamtdeutsche Team bei den Junior-Weltmeisterschaften im Rudern in Spanien 1991. Zu der Lesung in Magdeburg hat Wiebke Petersen aber nicht ihre Goldmedaille, sondern das Trikot mitgebracht, das sie auch auf dem Buchcover trägt. Hammer und Sichel statt Adler.
Das trage ich da, dieses Ost-Trikot, weil während dieses Trainingslagers am Ratzeburger See hat mir der Einerruderer, Marco hieß der, der hat mir sein ehemaliges DDR-Trikot geschenkt. Und es ist wirklich ein Stück deutscher Geschichte.
Ein schönes Stück deutsch-deutscher Geschichte findet Wiebke Petersen bis heute.
Ost und West in einem Boot, das war ein Beitrag von Jennifer Stange. Ein Dopingverfahren, das unter dem Namen Operation Aderlass bekannt wurde, das hat diese Woche wieder einige Aufmerksamkeit bekommen, weil sich damit gerade der größte deutsche Dopingprozess beschäftigt. Der Hauptangeklagte, Erfurter Arzt Marc S., hat ein umfassendes Geständnis abgelegt und das hat viel ausgesagt über die Dopingkultur im Spitzensport. Der Journalist Claudio Cartugno von der Süddeutschen Zeitung beschäftigt sich schon lange mit Dopingthemen und beobachtet den Prozess in München vor Ort. Mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen. Erste Frage, welchen Eindruck haben Sie vom Hauptangeklagten gewonnen?
Also mir kam er schon sehr kontrolliert vor, sehr souverän. Jetzt überhaupt nicht wie jemand, der jetzt gerade aus 18 Monaten Untersuchungshaft gekommen ist. Das hat ihn auch zum Beispiel sehr stark unterschieden von zwei der Mitangeklagten, also einer Krankenschwester und einem Notfallsanitäter, die in den ersten Verhandlungstagen gestanden haben, dass sie für ihn unterwegs waren als Blutkuriere. Die haben unter Tränen ausgesagt zum Teil, die mussten Pausen machen, die wirkten wirklich wie zwei gebrochene Menschen durch dieses Verfahren, durch die U-Haft, durch die Verhaftung, durch die Nächte in den Zellen und so. So wirkt er überhaupt nicht, sondern er ist total gefasst, er wirkt wirklich wie so ein Arzt, der gerade noch in seiner Praxis irgendwie Patienten behandelt hat und jetzt kurz mal rüberkommt irgendwie in den Verhandlungssaal und jetzt im Grunde das nächste Projekt hat, so wie er das Projekt Blutdoping über Jahre professionell verfolgt hat, so ist das Projekt eben jetzt seine Verteidigung. Und dass er mal emotional wurde, das waren wirklich nur ganz kurze Momente, wenn vielleicht in anderen Einlassungen mal die Rede auf seinen kleinen Sohn kam zum Beispiel, ja, dass den er jetzt die letzten anderthalb Jahre natürlich auch nicht so ein Vater sein konnte, wie er es sich vielleicht mal vorgenommen hat. Da waren mal vielleicht irgendwie ein paar feuchte Augen für einen Moment, aber ansonsten total gefasst und total kontrolliert.
Jetzt haben wir der Berichterstattung aus dieser Woche entnommen, dass die Verteidigung ihn versucht hat, als kompetenten Mediziner auch darzustellen, der niemanden gefährden wollte mit seinen Aktionen. Ist das angesichts der Geschichten, die wir kennen, also Transfusionen an Autobahnraststätten oder auch selbst Parkplätzen und auch was die Risiken der Methode angeht, ist das aus Ihrer Sicht ansatzweise haltbar?
Also das ist definitiv erkennbar, dass genau das die Strategie ist. Also dass das eine Ziel ist, zu sagen, ich habe doch niemanden gefährdet, das waren höchste Hygienestandards. Und das zweite Ziel ist im Grunde zu sagen, und ich habe übrigens auch nichts dran verdient. Die Unkosten waren so hoch, dass da eigentlich nichts hängen geblieben ist. Das ist natürlich Strategie, da will man das Strafmaß runterbringen. Tja, also ich glaube, es wird am Ende gar nicht so sehr die Frage sein, auf dem Rücksitz eines Autos, darf man da Blut abnehmen oder Blut wieder zuführen? Da war eigentlich schon rauszuhören, dass da viele auch der Meinung sind, naja, solange das steril abläuft und die Kühlung ordentlich ist und so weiter, ist das eigentlich jetzt nicht der Knackpunkt. So grotesk es natürlich ist und so vieles irgendwie über einen perversen Spitzensport erzählt, dass sich die Leute oder die Athleten hinten auf den Rücksitz setzen, die Vene frei machen, ja. Aber daran wird es wahrscheinlich jetzt nicht scheitern, diesen Eindruck aufrechtzuerhalten. Aber es gibt schon auch ziemlich viele Beispiele, wo genau dieses Bild halt einfach auch nicht haltbar ist, ja. Also zum Beispiel hat eine dieser Krankenschwester, die für ihn unterwegs war, halt auch ausgesagt, sie hat zwar immer seine Maschinen verwendet, aber sie wusste überhaupt nicht, was da genau auf dem Display steht. Sie kann überhaupt kein Englisch und da kriegt das Bild schon Risse, ja. Oder zum Beispiel die Geschichte rund um die Olympischen Spiele, Winterspiele in Pyeongchang 2018, als die Athleten vor dem Einchecken zum Langstreckenlauf Langstreckenflug sich noch das Blut haben infundieren lassen, weil man das ja schlecht im Gepäck abgeben kann. Also hat man sozusagen den Athleten zu so einer Art Lebendblutbeutel umfunktioniert und ihm 1 Liter Blut reinzugeben und dann ihn ins Flugzeug zu setzen. Solche Geschichten, die werden natürlich dann auch von Gutachtern, von Experten unter verschiedenen Gesichtspunkten noch beleuchtet werden, medizinethisch und so weiter. Und da wird dieses Bild mit Sicherheit Risse kriegen. Mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich überhaupt nicht der Ethik eines Arztes entsprechen kann, überhaupt gesunden Sportlern Blut abzunehmen, wieder zuzuführen, wieder abzunehmen, wieder zuzuführen, ohne medizinische Indikation. Das ist ja sowieso das, was über allem schwebt. Aber auch, sagen wir mal, dieses Bild, was er ist ja da aufgetreten und hat diese ganzen Maschinen präsentiert. Das war im Grunde total unterhaltsam, ja. Wie so ein Fortbildungskurs hat er sich da eigentlich aufgeführt und hat da gesagt, aber immer, der Fokus war immer zu sagen, diese Maschinen sind total sicher, die schalten sich ab, wenn irgendetwas nicht stimmt und so weiter. Aber ob dieses Bild verfängt am Ende, das wage ich doch sehr zu bezweifeln eigentlich.
Was ja auch bemerkenswert war, dass er selbst die Antriebsquelle benannt hat, das sei aus Liebe zum Sport in gewisser Weise passiert. Was sagen Ihnen denn solche Aussagen aus dem bisherigen Prozess auch über die Dopingkultur im, ja, nicht nur deutschen, sondern eben auch europäischen Sport?
Ja, das war seine Erklärung, die er ja aber nicht selber gesagt hat, sondern er hat
das alles
verlesen lassen von seinen Anwälten, also selber wirklich erlebt, ihn reden hören, hat man nur bei dieser Maschinenpräsentation. Aber in dem Geständnis hat eben dann der Anwalt diesen bemerkenswerten Satz vorgelesen, warum ich mich entschieden habe, Blutdoping anzubieten, weiß ich nicht mehr, es muss die Liebe zum Sport gewesen sein. Ja, das klingt jetzt für uns wahrscheinlich total grotesk, weil wir halt irgendwie sagen, wenn man einen Sport lieben will, dann muss das natürlich ein dopingfreier Sport sein und dann muss das ein Sport sein, wo man mit gutem Gewissen die Eltern sagen kann, dass sie ihre Kinder dahin schicken können. Ja, aber ich habe das schon verstanden, also so grotesk ich es natürlich finde, aber ich habe schon verstanden, dass man, sagen wir mal, aus der Binnensicht des Spitzensports und er selber hat ja gesagt, ich habe Spitzensport immer so wahrgenommen, dass er ohne Doping nicht funktioniert. Und wenn man das mal als Grundbedingung einfach zugrunde legt, dann kann man natürlich zu dem Ergebnis kommen, wie er es offenbar ist, dass er sagt, okay, ich liebe ihn trotzdem so, wie ich ihn wahrnehme, als etwas, wo Doping zur Tagesordnung gehört. Und ich habe es dann eher so verstanden, dass er gesagt hat, ich war dann gerne bei den Events, ich habe gerne diese Atmosphäre mitgenommen, ich hatte Reisen nach Hawaii und nach Südkorea und so weiter. Das ist natürlich auch viel schöner und viel spannender als immer nur in Erfurt mit der Mutter in der Gemeinschaftspraxis, ja. Und sich dann sozusagen da so eine Abspaltung vorzunehmen und einfach zu sagen, okay, dass das jetzt kriminell ist, das kann ich ausblenden bis zu einem gewissen Maße. Und er hat ja auch gesagt, er hat so viel mitbekommen darüber, wie Sportler sich selbst dopen oder in total hanebüchenen Umfeldern irgendwie unter grotesken Bedingungen sich irgendwas im Internet bestellen und so weiter. Dann, glaube ich, kann man sich das schon einreden, dass man sagt, ich kann das mit dem reinen Gewissen biete ich hier so meine Hightech-Blutdoping-Methode an. Aber da gehört schon sehr viel Abspaltung eines Teils der Wahrheit dazu, um damit, sagen wir mal, mit einem guten Gewissen durchs Leben zu gehen. Aber da ist er nicht der Einzige, der in diesem Prozess so gewirkt hat. Auch der österreichische Langläufer Johannes Dürr, der ja als erster Zeuge aufgetreten ist, der hat ja genau das Gleiche gesagt. Der hat ja im Grunde noch schon ein Buch geschrieben, eine Art Dopinggeständnis vorbereitet und hat trotzdem weitergedopt und sagte, das war einfach die absolute Persönlichkeitsspaltung. Und die ist offenbar sehr weit verbreitet, zumindest in den Bereichen, über die wir hier sprechen, also im Langlauf, im Radsport, in Ausdauer, Laufdisziplinen und so weiter. Da wirft dieser Prozess doch schon ein sehr eindeutiges Licht, wie verbreitet es da ist.
Claudio Cartugno von der Süddeutschen Zeitung über die Woche im sogenannten Adalas-Doping-Prozess. Und wir schauen am Ende dieser Sendung nach England auf eine interessante Entwicklung im Fußball. Vor der Saison haben die Vereine in der Women's Super League personell stark aufgerüstet. Stars aus aller Welt sind in die englische Liga gewechselt. Wirtschaftlich erscheint trotz Corona-Pandemie ein Silberstreif am Horizont. Denn die Premier League und zwei Investoren wollen mutmaßlich in die WSL einsteigen. Heinz-Peter Kreuzer fasst zusammen.
Sportlich ist die Women's Super League derzeit unerreicht. Die besten Spielerinnen der Welt spielen in der Liga. Alleine der Wechsel von Superstar Alex Morgan zu Tottenham sorgte weltweit für Aufsehen. Sie war nach Sam Mewis, Rose Lavelle, Tobin Heath und Kristen Press die fünfte US-Nationalspielerin, die vor dieser Saison in die Women's Super League WSL gewechselt ist. Nach der Meinung der englischen Ex-Nationalspielerin Lyanne Sanderson wird gerade ein Machtwechsel im globalen Frauenfußball vollzogen. Die Angreiferin hat neben Stationen in Spanien und Zypern lange Zeit in den USA gespielt. Deren Liga galt bisher als die beste der Welt. Bei Sky Sport News sagte sie:
Ich habe lange genug in den USA gespielt, um zu wissen, wie es laufen muss, was die Unterschiede sind und was sich geändert hat. Jetzt kommen die Spielerinnen aus den USA, um in der Women's Super League zu spielen. Für mich ist die WSL jetzt die beste Liga der Welt. Die Liga übernimmt diesen Titel und das ist gut so.
Auch die englischen Stars Lucy Bronze und Alex Greenwood wechseln vom Champions League-Sieger Olympique Lyon auf die Insel zurück. Dazu der Rekordtransfer der Schwedin Pernille Harder zu Chelsea. Solche Wechsel sorgen für internationales Medieninteresse. Die Partien der englischen Frauenliga werden jetzt auch in Nordamerika und Skandinavien übertragen. Auch wirtschaftlich geht es bergauf. Laut einer Sprecherin des englischen Verbandes FA gibt es ein beträchtliches kommerzielles Interesse in vielen Bereichen, zum Beispiel beim Sponsoring und Medienrechten. Noch hat der englische Fußballverband das Sagen und finanziert die Liga jährlich mit 7,8 Millionen Euro. Die FA würde diese Ausgabe aber gerne verringern. Liga-Direktorin Kelly Simmons wird bei Sky Sport News so zitiert:
Es ist noch sehr früh. Der Verband hat erklärt, dass er die WSL nicht langfristig leiten will, aber wir haben mitgeholfen, sie zu gründen und haben in sie investiert. Sie befindet sich noch in einer Entwicklungsphase und wir haben Zeit, um langfristig über die verschiedenen Optionen nachzudenken.
Medienberichten zufolge sind die Unternehmen CVC und Bridgepoint in Verhandlungen um eine Beteiligung. Beide haben sich schon im Sport engagiert, in der Formel 1 und in der MotoGP. Das Finanzunternehmen CVC räumt auf Deutschlandfunk Anfrage ein, dass es derzeit mehrere laufende Verhandlungen zu Investitionen im Sport gibt. Bridgepoint will die Berichte in den englischen Medien nicht kommentieren. Danach strebt das Unternehmen eine hohe Minderheitsbeteiligung an einer Firma an, die kommerzielle Rechte der Liga vermarkten soll, ähnlich wie die DFL im deutschen Männerfußball. Danielle Sharkey von der internationalen Anwaltskanzlei Charles Russell Speechlies, die unter anderem Kunden bei solchen Investments berät, kommentiert das Investoreninteresse so:
Das ist auf den Erfolg der englischen Frauenfußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2019 zurückzuführen. Deren Vorstellung und die verstärkten Marketingbemühungen des englischen Verbandes und der Women's Super League führten dazu, dass die Investmentfirmen das Potenzial im Frauenfußball im Vergleich zum Männerfußball entdeckt haben.
Neben den möglichen Investoren hat auch die Premier League Interesse an der Frauenliga. Nach ersten Gesprächen haben sich die Vereine der Women's Super League dagegen ausgesprochen. Sie fürchten, hinter den Männerclubs nur die zweite Geige zu spielen. Premier League-Chef Richard Scudamore will die Gespräche jedoch weiterführen. Wirtschaftlich ist die WSL auf einem aufsteigenden Ast. Im Frühjahr schloss das Finanzunternehmen Barclays einen 3-Jahres-Vertrag für das Namenssponsoring der Liga ab.
Wir unterstützen die Women's Super League, die stetig wächst. Ihre Fanattraktivität wächst immer weiter. Das läuft hervorragend,
sagt Barclays-Boss Jess Staley. Dieser Deal passt genau zu der Theorie von Anwältin Danielle Sharkey zur Wertigkeit der Investments.
Der Frauensport bietet Raum für Initiativen und innovative Aktivierungsstrategien. Es gibt keine Beschränkungen durch jahrelange Verträge. Dadurch besteht die Möglichkeit, die Rechte kreativer zu aktivieren.
Denn Barclays hat nicht nur das Namensrecht erworben. Auf der Unternehmenswebsite werden Höhepunkte der Spiele gezeigt, mit Verlinkungen zu einzelnen Partien und Spielerinnenstatistiken. Beim flexiblen Sponsoring sieht Sharkey Vorteile im Vergleich zu den Männerligen. Dort sind Medien- und Namensrechte sowie das Sponsoring in starren Paketen und langfristig vergeben. Aktuell hat die FA mit der Versicherung Vitality einen 3-Jahres-Vertrag als Namensgeber für den Pokalwettbewerb der Frauen abgeschlossen. Mit jedem Sponsor dürfte auch das Interesse von Investoren steigen.
Das war ein Beitrag von Heinz-Peter Kreuzer und damit geht Sport am Feiertag zu Ende. Leipzig führt nach wie vor gegen Schalke mit 3:0. Den Spielbericht gibt's später auch in Sport aktuell um 22:50 Uhr hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ihnen noch einen schönen Abend.